Willkommen zum Nippon Navigator mit Gregory Glanzmann und Maximilian Böger. Ein europäischer Blick auf Japans Geschäftswelt.
Ja, herzlich willkommen zur ersten Folge Nippon Navigator. Heute haben wir ein relativ spannendes Thema mitgebracht, nämlich das Thema Entschuldigung im japanischen Geschäftskontext, was wir in Europa davon lernen können und was das auch für Auswirkungen auf Geschäftsmodelle hat, auf Kundenzufriedenheit und vielleicht auch Shitstorms. So stelle ich es mir zumindest vor. Gregory, da ist ja doch einiges passiert in diesem Kontext im Januar und um Weihnachten herum. Und was das Ganze mit Erdbeertorte zu tun hat, dem wollen wir auch noch auf den Grund gehen. Ich bin gespannt. Gregory, was hast du uns mitgebracht?
Ja, hallo und ich freue mich auch jetzt auf unsere erste richtige volle Ausgabe. Genau, Entschuldigungen sind ein wichtiges Thema in Japan auf jeden Fall. Fangen wir doch gleich mit der Erdbeertorte an, weil das war so gerade um Weihnachten rum. Weihnachten wird hier ja auch gefeiert. Überraschung, großes weltweites Fest. Und in Familien oder auch als Fest der Liebe, als Date Night. Und man hat gerne mal einen Weihnachtskuchen, den man sich nach Hause bestellt. Das hat auch Tradition und die edlen Warenhäuser, die bieten das auch an, ja, mit Home Delivery, schön gekühlt alles. Und Takashimaya, einer dieser Warenhäuser, hatte ein gewisses Logistikproblem letzte Weihnachten. Also diese ganzen bestellten Weihnachts-Erdbeerkuchen, ich glaube ungefähr ein Fünftel von ihren Bestellungen, kam einfach total zerdatscht an bei den Kunden. Ja. Und natürlich Desaster, sowohl für den, der die Torte essen will, aber natürlich eben auch für die Department-Kette, die natürlich da auch von ihrem guten Ruf lebt, ja. Und klar, erstes Thema, ja. Ja.
Und ja, wie hat diese Department-Kette dann reagiert? Das ist so gleich meine erste Frage.
Ja, ja, so, wow. Ja. Ja, natürlich gab es eine Entschuldigung, also wurde sofort natürlich kommuniziert und auch gleich Aufklärung gelobt und das hat sich dann innerhalb von weniger Tage wurde eine Untersuchung angestellt und die sämtliche Logistikkette quasi abgeprüft und es wurde auch versucht, also von 2900 Erdbeerkuchen waren 807 waren zerdatscht und es musste dann festgestellt werden, dass man die Ursache nicht rekonstruieren konnte. Also man hat wirklich versucht, wieder diese gleichen Kuchen also so herzustellen, dass sie eben auch wieder kaputt ankommen, um halt die Verbesserung am System hinzukriegen. Aber auch das wurde dann, ich glaube, am 27. Dezember, also nach 4-5 Tagen schon, war diese Untersuchung dann abgeschlossen und alle, also die Kunden natürlich direkt informiert, aber eben auch das Ganze auch öffentlichkeitsgerecht immer kommuniziert.
Ja, da sagt doch einer Deutsche oder Schweizer Genauigkeit 807 Torten und das ziemlich transparent kommuniziert. Aber warum wird in Japan so vorgegangen? Und was ist dein Blick darauf? Du hast ja doch auch in Europa gelebt, in Japan bist du geboren, ja. Was ist der Unterschied zwischen dieser Entschuldigungskultur in Japan? Das ist so ein bisschen meine Frage. Und wie transparent ist auch diese Kommunikation im Gegensatz zu Europa?
Ab Schulalter ist es ein Element des sich Überlegens, was die eigenen Handlungen für das Gegenüber bedeuten, für die gemeinsame Harmonie, ja, der Gesellschaft, die zusammenleben muss, dass man halt keine anderen unzumutbaren Dinge macht. Und ja, also es gibt ja auch in der Schule, wenn man halt sich nicht gut benimmt, dann schreibt man ein Hanseibun, also Hanse bedeutet so wie eine Art Reflexion über das eigene Verhalten, ja. Und ich sehe diese öffentlichen Entschuldigungen, die natürlich auch in ihrer Tiefe variieren, da werden wir auch gleich noch sehen, dass eine Art dies weitergeführt als auf einer Business-Ebene, wo natürlich für den Kunden schlussendlich man keine Umstände generieren wir oder keine schlechten Gefühle. Ja? Also ich glaube so, das ist ein bisschen abgedroschene, in Japan ist der Kunde nicht König, sondern...
Ja, wir können sogar noch eine Stufe höher gehen, Kaiser, ja. Aber das würde ja auch sehr gut passen. Jetzt eine andere kleine Frage noch. Ist es dann mit der Kommunikation abgetan gewesen bei den Erdbeertorten oder gab es darüber was hinaus noch? Wurde Besserung gelobt? Gibt es nächstes Jahr die Erdbeertorten für die 807 Personen umsonst?
Ja, selbstverständlich. Ja, also natürlich gibt es Refunds, wurden den Kunden direkt angeboten. Es wurde auch die Logistikkette offengelegt. Also das Warenhaus hat ein französisches Restaurant beauftragt für diese Kuchen. Krass, und diese Kuchen wurden dann wieder einem Subunternehmer vergeben. Also die sind alle auch durch die Presse gegangen, diese Namen. Aber es wurde auch kommuniziert, dass dieser Anbieter weiter genutzt wird. Also das nächste Jahr werden die wieder von diesem Anbieter dann gemacht werden. Ich weiß nicht genau, ob das denn der gleiche Subunternehmer schlussendlich wird. Aber da hat man, also ich denke, durch eine klare Kommunikation und eben auch ein, die machen das, glaube ich, schon das fünfte Jahr jetzt, also dieser Subunternehmer, da hat man da einfach dieses, sagt man, hey, vertraut uns, wir haben versucht aufzuklären, wir können jetzt diesmal noch nicht genau sagen, was es war. Aber, und das ist jetzt eine Erdbeertorte, aber für dieses Warenhaus ist jeder einzelne Kundenkontakt natürlich genauso wichtig, weil ob man sich jetzt die teure Tasche kauft oder diese Erdbeertorte, am Schluss saß da eine Familie, vielleicht sogar mit Gästen, und konnte halt dann diese Torte nicht ja, gebührend präsentieren. Und das ist für diesen Anspruch als Warenhaus natürlich wichtig, wie man damit umgeht. Und ja, sieht so aus, als ob man da wieder mit den gleichen Partnern arbeiten möchte.
Ja, sehr, sehr schön, ne? Wenn man das so vergleicht, was gerade in Deutschland natürlich auch los ist mit Bahnstreik etc., alles, was da drumherum ist und der Reisende sich selber kümmern kann um sich, dann finde ich, dass natürlich die Erdbeertorte genauso viel wert ist wie die Tasche. Das finde ich sehr, sehr schön. Und ob der Nahverkehr nicht genauso viel wert ist wie der Fernverkehr, da könnten sich, glaube ich, dann einige europäische und vielleicht auch jetzt gerade spezifisch deutsche Firmen einiges abschneiden. Mhm. Aber da sind wir auch schon so ein bisschen beim Thema Mobilität und gehen mal von der Erdbeertorte zum anderen großen Event, sagen wir mal Unglücksevent, was vorgefallen ist und die News sind um die Welt gegangen. Der sogenannte Flugzeugunfall der Japan Airlines, ja, JAL, am Flughafen Haneda mit der japanischen Küstenwache. Ja, und auch da haben wir irgendwie Entschuldigungen gesehen, aber vielleicht kannst du ja nochmal ausführen, was ganz genau passiert ist und wie es aus deiner Perspektive war.
Sehr gerne, genau. Also die Japan Airlines, JAL, spricht man es aus, die hatten ja, also es gibt ja eigentlich, das Jahr hat ja ziemlich dramatisch begonnen in Japan. Das sollten wir vielleicht nochmal kurz einen Schritt zurück machen. Am 1. Januar war ja das große Noto-Erdbeben. Das sind über 200 Menschen mittlerweile ums Leben gekommen, wo die ganze Küste, und ich war ja hier in Sapporo bei der Familie, und es war wirklich ein landesweiter Ausnahmezustand, ja, also ständige Emergency-Warnungen, es gab immer wieder Erschütterungen, also das ist erstmal etwas, wo ich denke, auch unsere Gedanken bei den Betroffenen sind. Und das ist noch lange nicht ausgestanden. Ja. Also das ist mal das eine. Das war für das ganze Land erstmal ein Schock. Ja. Das ist einer der wichtigen Feiertage, das ganze Jahresende, Jahresanfang. Eine der wenigen Zeiten, wo nicht alle gleichzeitig auch Freitage haben. Da waren viele zu Hause. Und das ist mal, ja, ein sehr unglückliches Event gewesen. Und in der Folge dazu, gleich am nächsten Tag, gab es dann eben diese Kollision in Haneda am Flughafen, dieses JAL-Flugzeugs mit dem Coast Guard-Flugzeug. Und das sehr ein eigenartiger Start ins Jahr. Und glücklicherweise konnten ja alle Passagiere gerettet, evakuiert werden von dem Passagierflugzeug, leider vom Coast Guard Flugzeug ja nicht. Aber genau, das war auf jeden Fall ein dramatischer Start ins Jahr. Genau. Aber natürlich, wenn wir uns jetzt mal das anschauen, aus dem ganzen Thema raus, der Entschuldigung, dann kann man auch da sehen, wie, und vielleicht ist es auch eine Gelegenheit, sich zu überlegen, okay, wie hätten europäische Airlines reagiert. Ich weiß nicht, ob das dann ein Schritt zu weit ist, aber
genau, ja.
Der erste Post von JAL, und da war natürlich, also es war am gleichen Tag, kurz danach, da war noch keinerlei Möglichkeit, das wirklich in der Tiefe zu analysieren oder eine Untersuchung anzustellen. Ja, die Erdbeertorte hat ja auch ein paar Tage gedauert und natürlich bei der Kollision wird das auch noch viel länger dauern als jetzt bei der Torte. Also dadurch, dass JAL beteiligt ist an diesem Thema, ja, wo natürlich dann ganz viele Flugzeuge, Flüge gecancelt wurden und so weiter, haben sie sich halt für die Umstände entschuldigt, dass Unannehmlichkeiten für die Kunden entstanden sind. Ja, und das hat jetzt mit einer Schuldbekenntnis auch nichts zu tun, hat sich ja auch herausgestellt, es lag ja nicht daran, sondern das war ja eher ein Thema der Kommunikation mit dem Flugtower und Missverständnis, was genau gesagt werden, also zumindest zu dem Zeitpunkt und mit dem Wissen, was ich habe. Genau, aber das war halt einfach Schritt Nummer 1. Ja, also nicht eine trockene PR-Information, dass es was gab, sondern gleich mit dem Thema Entschuldigung mit ihm.
Wir checken die Umstände oder, ja, genau. Ja. Ja, das ist, glaube ich, besonders spannend, oder? Also, dass es jetzt nicht so irgendwie einen Post nur gab oder eine Kommunikation nach außen. Ja, es gab dieses Unglück und wir versuchen aktuell die Lage zu sichern, sondern es war direkt eine Entschuldigung und dann auch in weiterer Folge, was natürlich besonders spannend ist. Alle, die mit diesem Flugzeugunglück irgendwie in Berührung gekommen sind, sei es Flugverspätung, sei es irgendwie Reiseeinschränkungen, haben ja auch direkt, glaube ich, bis 31. März diesen Refund angeboten bekommen, dass sie gar nicht davon betroffen sein können und vielleicht auch natürlich mit den Betroffenen mitfühlen können. Ja, also das finde ich ja auch sehr besonders. Also da ist kein Groll, ja, der da entsteht, weil ich irgendwie wirtschaftlich beeinträchtigt bin, sondern ich kann wirklich mitfühlen, weil ich habe eigentlich keinen wirtschaftlichen Schaden, außer natürlich vielleicht in Folge, dass ich Termine nicht wahrnehmen kann. Das finde ich auch sehr, sehr besonders und spannend, wie schnell da vorgegangen wird.
Ja, also ich glaube, es hat eine langfristige Perspektive, die immer mit drin ist, ja. Ob das jetzt Business sei, ob das die Beziehung mit dem Kunden oder mit anderen Menschen ist, ist eine langfristige Perspektive und man versetzt sich halt in die Schuhe des anderen und eben, also es soll keinerlei Zumutung an die Kunden passieren. Natürlich jetzt mit dem Thema Rückerstattung, was du erwähnt hast, jetzt durch Corona gibt es natürlich da wahrscheinlich auch schon viel besser etablierte Prozesse für solche Themen, die jetzt hier natürlich auch gegriffen haben, ja. Und ich bin ja dann auch 2-3 Tage später da gelandet. Das gibt natürlich schon auch zu denken. Also kann ich mir schon vorstellen, dass auch ein paar Kunden gesagt haben, ich fliege dann ein bisschen später zurück.
Ja, persönliche Note, irgendwie, das war schon ein krasses Umfeld, was wir da erlebt hatten. Wir haben ja auch geschrieben, erstmal nach dem Erdbeben, dann habe ich noch geschrieben, hey, ich hoffe, du bist jetzt nicht aus Sapporo gerade in Tokio gelandet und geht's dir gut? Gott sei Dank war das natürlich nicht so. Was ich ganz spannend finden würde, auch aus Unternehmerperspektive, weil ich glaube, wir können dadurch unheimlich viel lernen aus dieser langfristigen Perspektive, auch wie wir auf Geschäft schauen, wie wir verzeihen vielleicht auch mal, wenn Termine abgesagt werden, wenn irgendwie was Dringliches unterwegs ist und so weiter und wie wir vielleicht auch uns wieder ein bisschen besinnen, den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen als Unternehmer. Aber was würdest du sagen, direkter Vergleich Europa, Japan oder ja, Dachregion Japan, ist die Kundenbindung in Japan stärker? Also geben die Leute jetzt der Erdbeertorte und der JAL Airline, also der JAL der Fluggesellschaft, wieder diese Chance, ja? Also nehmen sie das zur Kenntnis und sagen sie auch, ja, also es war alles richtig und das ist meine Airline oder das ist mein Kaufhaus und nächstes Jahr bestelle ich wieder die Erdbeertorte.
Also ich glaube, dadurch, dass sich die Unternehmen richtig verhalten haben in der Kommunikation, dass sie tatsächlich eine Aufarbeitung kurzfristig eingeleitet haben. Natürlich haben sie auch langfristigen Ruf und sie haben halt bewiesen, dass sie dem auch gerecht werden können. Natürlich hat sich Jalt in dem Beispiel auch ansonsten exemplarisch verhalten. Also da war ja auch die Evakuation des Flugzeuges wurde extrem effizient ist abgelaufen. Also innerhalb 18 Minuten waren alle Passagiere draußen, obwohl auch die Kommunikation zwischen den beiden Flugzeugteilen ja abgerissen ist. Da haben sich auch die Flugbesatzung dann durch ihr rigoroses Training auch sofort richtig zu verhalten gewusst und haben dann den hinteren Teil des Flugzeugs selbstständig evakuiert. Die Kunden haben sich in dem Fall ja auch super verhalten. Also es gab keine persönlichen Gegenstände, die da mitgebracht haben, die Evakuation verzögert hätten. Also ein gutes Zusammenspiel auch, ja. Und das hat halt eben dazu geführt, dass ja, diese Krise gut überstanden werden konnte. Das ist vielleicht dann mal ein Thema für eine andere Episode, ja, das Thema Krisensicherheit und warum Japan Krisen auch immer so gut meistern kann. Ja, und genau, deswegen, ja, die beiden Firmen haben auf jeden Fall...
Ist natürlich ein riesiges Thema, ne? Also auch natürlich wieder ein Kulturthema.
Genau. Ja. Also ich glaube, ja, diese beiden Firmen haben sich richtig verhalten. Die Kunden schätzen das und werden auf jeden Fall den beiden Firmen eine Chance geben.
Ja, das ist natürlich schon Wahnsinn, ne? Weil natürlich wenig böses Blut auch vergossen wird. Und wenn man da auch dann natürlich Richtung Umsatz schaut und so weiter, dann kriegt man diese Chance. Ich meine, in Deutschland fährt dann auch jeder Deutsche Bahn, aber es gibt halt keine andere Wahl oder wenige, die es da gibt. Das ist dann natürlich einfach das Marktumfeld, aber gerade exemplarisch die Erdbeertorte finde ich super spannend. Aber gibt's noch weitere Beispiele, wo wir so ein bisschen was lernen können, wo wir auch diese Transparenz lernen können, was Entschuldigungskultur von Unternehmen angeht?
Also vielleicht ganz kurz noch zur Deutschen Bahn. Also ich meine, natürlich, es gibt ja auch Alternativen, ja, mit dem Flixbus oder halt alternative Mobilitätsoptionen. Und ich glaube, die Rückerstattungsprozesse bei der Deutschen Bahn sind ja auch schon besser geworden. Zumindest bei meinem letzten Erlebnis auf einer...
Ich hab leider letzte Woche ein schlechtes Erlebnis wieder gemacht.
Verstehe. Ja, okay, ja. Naja, gut, aber
aber bei dir ist besser geworden,
hast du gesagt. Es gab halt einfach einen einfachen Prozess, um die Rückerstattung zu bekommen, weil wir hatten, glaube ich, 6 Stunden Verspätung auf einer Strecke von 4 Stunden. Und das ging relativ flott. Habe ich eine richtige Entschuldigung bekommen oder gab es ein öffentliches Thema? Da sind vielleicht einfach zu viele Incidents sowieso bei der Deutschen Bahn, dass man das jedes Mal machen könnte. Aber eben, es ist natürlich auch ein anderer Kontext, in dem da agiert wird. Ja, also das würde in Japan auf jeden Fall nicht funktionieren, wenn so damit umgegangen, also ja, mit den ganzen Verspätungen umgegangen wird.
Ja, ich hatte schon ein schönes Beispiel mit der Deutschen Bahn. Ja, apropos Entschuldigung. Vielleicht ganz spannend zu teilen, wenn man das überträgt. Ja. Mein Zug hatte 1,5 Stunden Verspätung offiziell und war dann doch nur 1:10 Stunden verspätet. Und dann hat der Schaffner aber kurz vor dem Einfahrt im Endbahnhof in München gesagt, naja, jetzt haben wir ja noch 20 Minuten aufgeholt, jetzt waren wir ja fast pünktlich. Von der Entschuldigung war keine Spur. Ja. Das war dann eher stolz sein, dass wir noch 20 Minuten aufgeholt haben. So kann man dann halt auch kommunizieren, ist, glaube ich, genau... das Gegenteil.
Ja, das ist vielleicht auch der Ansatz, ja, zu sagen, wenn wir sagen, was sind Unterschiede, die Tendenz zu kommunizieren, was man gut gemacht hat, hey, wir waren die Ersten, die das Problem behoben haben, oder erst zu sagen, es tut mir leid, dass du eine Unannehmlichkeit hattest, weil das ist ja das, was der Kunde erstmal erlebt, sich in die Welt zu versetzen und dann zu sagen, okay, wir haben alles getan, um dir möglichst schnell was zu bringen. Ja, es ist, glaube ich, schon auch wichtig zu sagen, hey, man hat was gemacht und man hat schnell gehandelt, aber diese 2 Schritte, die geben einfach auch als Kunde, glaube ich, ein gutes Gefühl, bleibt zurück.
Ich würde gerne noch mal einhaken, weil du einen guten Punkt gebracht hast, glaube ich. Beim Thema Flixbus ist mir jetzt untergekommen, das Thema, dass ein älteres Pärchen die hat einen Bus gebucht und der ist nicht gekommen, der ist ausgefallen, die haben das nicht mitbekommen, ja, weil das irgendwie via App kommuniziert worden ist oder via E-Mail, ja, und die hat einfach das Ticket und stand da an diesem Busbahnhof. Und dann ist aber ein anderer Bus, ist auch noch gefahren, irgendwie eine halbe Stunde später. Und dann hat der Busfahrer gesagt, nee, Sie dürfen nicht mitfahren, das Ticket gilt nicht. Und Flixbus hat das auch in seiner Kommunikation dann so verkauft, von wegen, ja, das Ticket gilt halt nur für diesen Bus. Ja, und der ist ausgefallen und es wurde den Leuten quasi am nächsten Tag um 6 Uhr ein neuer Bus angeboten, weil der andere quasi nicht gegolten hat. Das finde ich jetzt auch spannend. Würde es wahrscheinlich in Japan so auch nicht geben, könnte ich mir vorstellen. Ja, da versucht man dann doch hilfsbereit zu sein.
Ja, ist natürlich,
und das vielleicht auch nicht so zu kommunizieren im Nachgang.
Genau. Also es ist ein spezieller Fall. Es gibt hier natürlich schon auch eine klare Prozessorientierung auch. Zumindest bei reservierten Sitzen könnte das ein Thema sein, aber who knows? Aber es ist auf jeden Fall, klingt nicht nach dem kundenzentrischsten Ansatz, wenn man vom Bus, der noch leere Sitze hat, zurückgewiesen wird.
Genau. Aber du wolltest gerade ausführen, noch weitere Beispiele. Und ich bin natürlich
du hast ja gefragt, ob jetzt die Unternehmen das überleben werden. Und da gab es ja nochmal ein Beispiel, was schon im letzten Jahr begonnen hat. Daihatsu hat ja Produktionsmängel Ende Jahr wurden da festgestellt, beziehungsweise
vielleicht für die Zuhörer, was ist Daihatsu?
Daihatsu, vielleicht, ja, in Europa fahren nicht so viele rum.
Weiß nicht jeder, was
genau,
Daihatsu
also das ist eine Toyota-Tochter, Autos herstellt, auch also Nutzfahrzeuge und kleinere Autos. Also in Japan gibt es ja diese K-Kategorie, die sind 600 cc, sind günstiger, haben eine andere Nummer. Mhm. Ist eine sehr gute Mobilitätsoption, wenn man individuelle Mobilität braucht. Und Daihatsu ist einer der Player da drin, aber das spielen auch Suzuki und Nissan und Mitsubishi alle auch mit. Also da bietet jeder Hersteller was an. Genau. Und da gab es eine Razzia, weil Unregelmäßigkeiten im Produktionsprozess festgestellt wurden. Genau, und zwar wurden die genau. Also hat man davon in Europa nichts gelesen?
0,0 würde ich sagen. Oder wenn nur auf sehr ausgewählten Seiten.
Okay, gut.
Aber in der breiten medialen Öffentlichkeit auf keinen Fall.
Okay. Genau. Und also die Auswirkung erstmal war, dass alle Auslieferungen von Daihatsu gestoppt wurden. Und also zumindest von den Modellen, die betroffen waren, und eben auch Toyota hat tatsächlich auch Fahrzeuge, die mit dem Toyota-Brand sind, die Daihatsu produziert hat. Genau, und es wurden eben in diesen Tests Timer benutzt. Also, ja, vielleicht einen Schritt zurück. Also, es werden Zertifikate an die Fahrzeughersteller ausgegeben, um Sicherheitstests selbst durchzuführen. Damit halt nicht die Behörden alles durchführen müssen. Jetzt hat man aber eben festgestellt, dass diese Tests eben nicht richtig durchgeführt wurden. Also man erinnert sich an das ganze Dieselthema in Europa. Und bei Daihatsu war es eben so, dass man einen Timer eingesetzt hat, um Airbags auszulösen, um sicherlich alle Tests zu bestehen. Weil man ja selbst den ganzen Test halt selbst durchgeführt hat. Also manipulierte Sicherheitstests. So, und also ziemlich dramatisch. Und der Soichiro Okudaira, also der Präsident von Daihatsu, der ist dann natürlich gleich hingestanden vor die Kamera und hat sofort eine öffentliche Entschuldigung abgegeben. Und das ist ja auch wirklich ein anderer Fall. Also hier geht es ja noch mehr um wirklich, man hat selbst als Firma
Menschensicherheit,
aber eben auch darum, dass man halt, dass es relativ klar ist, dass ein Fehlverhalten vorliegt. Ja? Und genau, also die haben auch eine Untersuchung gleich angekündigt, eine unabhängige. was in dem Fall sicherlich auch sinnvoll ist, um die Unregelmäßigkeiten zu klären. Und ich glaube, mittlerweile war er schon dreimal vor der Kamera, vielleicht noch mehr. Vielleicht habe ich nicht jedes einzelne Incident mitbekommen. Aber die Zertifikate, die sie da hatten, die wurden ihnen auch entzogen. Und da muss jetzt erstmal an der Unternehmenskultur, Compliance, damit solche Themen nicht wieder vorkommen, gearbeitet werden, um sich diese Zertifikate zurückzuverdienen, bevor wieder produziert werden kann. Also das wird auch einen großen finanziellen Impact haben, direkt, jetzt mal noch unabhängig davon, wie die Kunden das Ganze dann aufnehmen.
Was mich jetzt so interessiert, wenn ich jetzt alle drei Fälle, die du so beschrieben hast, Revue passieren lassen wir mal den letzten Fall kurz weg, aber hat das irgendeinen Einfluss? Also jetzt gerade, wenn wir Japan Airlines nehmen, hat diese Kommunikation der frühen Entschuldigung und dass man dran ist, einen Einfluss zum Beispiel auf Aktienkurse, einen Einfluss auf irgendwelche unternehmensrelevanten Vorhaben, die wir da sehen? Glaubst du, im Gegensatz zu einer Kommunikation, die jetzt eher westlich geprägte Firmen, also sage ich jetzt mal aus Zentraleuropa oder vielleicht sogar Amerika führen, hat das einen Einfluss, dass man weiß, okay, es kommt ans Licht, wir müssen jetzt erstmal die Fakten abwarten, aber es ist eine Einsicht da, die Leute kümmern sich um Besserung etc. Natürlich entsteht ein wirtschaftlicher Schaden, aber die Langfristigkeit ist nicht gefährdet. Also sieht man da also wirtschaftliche Faktoren, die einfach anders sind und anders funktionieren im Hintergrund?
Ja, also natürlich ist ein direkter Zusammenhang mit dem Wert der Firma und mit der langfristigen Überlebenssicherheit. Also das ist a way to go. Also es gibt ja dann so diese Artikel, ja, Entschuldigung, sind das gesellschaftliche Schmieröl in Japan, das ist so nicht immer so ernst gemeint, ja, natürlich, ob jeder dann, der da so öffentlich hinstehen muss und sich entschuldigt, wie ernst das jeder meint, das ist dann, kann man nur erraten, aber die Tatsache, dass man diese Verantwortung als, und in der Regel bei diesen Fällen ist es da der Chef, der da hinsteht, oder die Chefin, dass man die Person, also als Person wahrnimmt und hinsteht und sagt, ich reflektiere und ich sehe, wir müssen unsere Hausaufgaben machen, um sicherzustellen, dass sowas nicht wieder passiert. Und das ist noch nicht gleich ein Schuldeingeständnis, sondern in jedem Fall wurde erstmal auf eine Untersuchung verwiesen und so weiter. Aber die Entschuldigung ist trotzdem da. Und ich glaube, das ist vielleicht im europäischen Kontext manchmal eben die Befürchtung oder das Legal Team, das dahinter steht und sagt, hey, besser nichts sagen oder nicht zu viel entschuldigen, sonst heißt das gleich, man hat was falsch gemacht. Und da gibt es ja auch die Beispiele, das ist ein altes Beispiel, aber wenn es interessiert, kann man ja mal nachschauen. Also dass die Schindler-Aufzüge in Japan die Market Entry gemacht haben, alles prima, ein super Ruf, alles bestens. Und dann gab es ein Incident, wo ein Junge eingeklemmt wurde und tatsächlich gestorben ist. Also das war ziemlich dramatisch, aber da hat sich halt die Firma geweigert, sich zu entschuldigen, also sich nicht nach diesem Standard verhalten. Und das Ergebnis ist, die Marke ist am Markt hier nicht mehr da. Ja? Und auch wenn, am Schluss kam dann raus, das war dann ein Wartungsthema, also es hat Schindler direkt keine Schuld getroffen, aber das wird nicht verziehen. Also das ist schon auf jeden Fall für das langfristige Überlebenspotenzial einer Firma sehr wichtig, wie man sich da verhält.
Wir haben jetzt ja sehr viel irgendwie auf die Kunden, auf die Unternehmensseite geschaut, aber wenn wir jetzt auch mal die Gesellschaft oder die Kundenstruktur so ein bisschen kritisch betrachten, dann kommt mir so irgendwie in den Sinn, sind wir in Europa, in westlichen Ländern wie auch Amerika, ist unser Journalismus zu aggressiv, ist unsere Gesellschaft zu skeptisch? Das heißt, wenn bei uns eine Entschuldigung kommen würde, ich versuche das so ein bisschen zu übertragen, ne? Also würde da nicht unsere Presse gleich draus machen, es ist schon das Schuldeingeständnis, keine Ahnung, die Lufthansa Group hat jetzt quasi gesagt, sie haben einen Fehler gemacht, bis dann irgendwie die Untersuchungen abgeschlossen sind. Also sind wir als Gesellschaft oder wären wir als Gesellschaft überhaupt bereit für diese Entschuldigung? Das ist so ein bisschen meine Frage, die so in meinem Kopf entsteht. Weil da gehören natürlich immer zwei Parteien dazu.
Ja, klar. Aber es spielt natürlich den Kontext. Also ich glaube, was wichtig ist, auch hier generell, also in dem Geschäftsumfeld Japan wird diese Aktion verstanden. Ja, und ich glaube auch nicht, dass so viel wir auch immer gern von Japan lernen wollen, man kann wahrscheinlich nicht alles 1:1 übertragen, weil halt eben einfach die Langfristigkeit der Beziehungen, das Thema der gesellschaftlichen Harmonie und des sich nichts zumuten Wollens, das einfach so tief mit drin ist. Und das haben wir halt in anderen Ländern generell in der Kultur einfach anders, ja, auch in der gesamten Erziehung anders, wo, ja, eben, dann die Bereitschaft, so eine Entschuldigung zu machen oder nicht, hat sich da es ist einfach eine andere Bedeutung.
Ja. Ja, ich weiß nicht, wie es den Zuhörern geht. Bei mir passiert gerade ziemlich viel im Kopf. Ich überlege so ein bisschen, hey, Langfristigkeit ja eigentlich ein Thema, was ich so für mich lange nicht mehr durchspielt habe im Kundenkontakt. Also was machen wir auch langfristig? Also mir geht es jetzt nicht nur um die Krisenentschuldigung, sondern wie sehen wir einfach die Geschäftsbeziehung und was tun wir für die Geschäftsbeziehung? Also diese Extrameile, die Bekannte, die wir gehen. Und bei mir rattert es die ganze Zeit, hey, wie könnte man das umsetzen, dass man sich vielleicht indirekt entschuldigt, also total eigentlich auch ein bisschen bescheuert, oder? Dass ich mir jetzt Gedanken mache, ich darf keine Entschuldigung vor meinem Kunden aussprechen, aber ich muss ihm irgendwie zeigen, ja, es tut mir leid, ja. Es tut mir leid und ich bin dran, es aufzudecken und wiederum zu verbessern. Und es macht was mit mir, das möchte ich damit sagen. Ich weiß nicht, ob es den Zuhörerinnen und Zuhörern auch so geht, aber ich glaube, da versuche ich gerade eine Lösung zu finden. Hättest du einen Tipp? Weil du sagst ja, glaube ich, wenn ich das so raushöre, du findest es total richtig, ja, aber wenn du jetzt quasi den Schweizer in dir wieder hervorholst, hast du einen Tipp für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wie wir daraus lernen können und wie wir es auch umsetzen können
vielleicht. Ja, also was mir so ein bisschen durch den Kopf ging, gerade jetzt, als du gesprochen hast, das ganze Thema mit Fail Fast, ja, Release, also diese ganze Tech-Welt, ja, wo wir drin sind mit Digitalisierung und seit Jahren immer so immer schnellere Entwicklungszyklen vor den Kunden bringen, dann gibt's halt ein paar Bugs, die kann man dann on the fly rausholen, also das ist dann weniger eine Entschuldigung, sondern eine Liste von Bugfixes, die in der nächsten Version halt einfach beim Update mit dabei stehen, wo der Ansatz ist, okay, wir lernen mit dem Kunden, aber wir sind auch bereit, eine gewisse Unannehmlichkeit auf der Kundenseite ja einfach gehört halt dazu, dafür hat er halt schneller neue Features und so weiter, was sich halt genau mit dem Thema, was ich jetzt heute die ganze Zeit besprochen habe, vielleicht ein bisschen beißt. Kann man das miteinander verheiraten? Ich glaube, wenn man einmal erlebt hat, wie sich das halt einfach anders anfühlt, ja, diese so behandelt zu werden, so diese Kommunikation so zu erhalten, diese ja, Service-Orientierung, ich weiß nicht, ob man das in deinen Geschäftsmodellthemen, wie man das da verortet, aber dieser Customer Support, der Value dessen ist vielleicht sogar mehr als das, was das Produkt an sich anbietet, was der Kunde kauft, weil das einfach nochmal den viel größeren Kontext darstellt, dass man in dieser Kundenbeziehung ist und sich da wohlfühlt, ja, dieses Wohlfühlen, das ist auf jeden Fall ein Element, was ich persönlich schätze was hat in Japan einfach als Grunderwartung eine Voraussetzung ist, ja, um hier überhaupt bestehen zu können. Also ich denke, wenn du fragst, was kann man daraus lernen, gut sich vorbereiten, wenn man nach Japan eine Market Entry machen will, dass man dann auch bereit ist, in diesen Umgangsformen zu denken und zu handeln. Ja,
ja. Als Freund hatte ich gerade eine große Schadenfreude, dein Gesicht zu sehen, wie du keine Antwort auf diese Frage hattest. Aber man sieht, wir haben Spaß und in diesem Sinne würde ich sagen, ein japanisches Tschüss von Gregory und bis zum nächsten Mal. Matane.
Das war der Nippon Navigator, ein europäischer Blick auf Japans Geschäftswelt. Wenn euch der Podcast gefällt, empfehlt uns gerne weiter und klickt auf Abonnieren. Hosts Maximilian Böger und Gregory Glanzmann und Sounddesign Vincent Glanzmann.